Industry Insights,
ein Podcast von Produktion.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Industrie-Podcast. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind.
In Industry Insights sprechen wir in jeder Folge mit Persönlichkeiten aus der Industrie. Wir reden mit Ihnen über Ihre Karriere, Ihr Leben und Technologietrends.
Durch den Podcast führen Sie wie immer Anja Ringel und Julia Dusold. Meine Kollegin Anja Ringel ist unsere Wirtschaftsredakteurin bei Produktion. Anja schreibt unter anderem über Bilanzen, Unternehmenskultur und Transformation.
Gerade gehört haben Sie Julia Dusold. Sie ist unsere Technikredakteurin. Julia ist vor allem zuständig für die Berichterstattung über verschiedene Fertigungs- und Zukunftstechnologien.
In der heutigen Folge sprechen wir mit Hagen Ziemer. Er ist CEO Lasertechnologie bei Trumpf und Mitglied des Vorstands. Hallo Herr Ziemer, willkommen bei Industry Insights.
Hallo, vielen Dank. Ich freue mich auf den Podcast heute mit Ihnen.
Wir freuen uns auch. Wir wollen mit Ihnen über die folgenden drei Themen heute sprechen. Erstens unterschiedliche Arbeitskulturen, zweitens die Zukunft der Lasertechnologie und drittens Sekundärstrahlquellen. Wir freuen uns mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, und mit Herrn Ziemer diese Themen genauer zu beleuchten.
Herr Ziemer, Sie haben sich ja schon als Kind für Physik interessiert und das zieht sich auch durch Ihre berufliche Laufbahn. Was fasziniert Sie denn so an der Physik?
Ja, wo fängt man da am besten an? Also an der Physik fasziniert mich insbesondere Naturvorgänge so beschreiben zu können, ja, durch mathematischen Formeln. Mathematik ist einfach die Sprache der Physik, ja. Aber wirklich Naturvorgänge zu beobachten, Gesetzmäßigkeiten abzuleiten und basierend auf diesen Gesetzmäßigkeiten völlig neue Dinge wieder zu schaffen. Ja. Natürlich hat mich das in der Kindheit noch nicht so bewegt. Da waren das eher Dinge wie die Raumfahrt. Ich bin Baujahr 1973 geboren worden, also 4 Jahre nach der Mondlandung der Amerikaner auf dem Mond. Ja. Das heißt, meine Generation, ich bin durch den Kalten Krieg, durch die Raumfahrt stark geprägt worden, ja, und habe mich natürlich in frühesten Jahren tatsächlich durch die Raumfahrt, durch die Astronomie und generell Naturwissenschaften massiv treiben, beeinflussen und auch inspirieren und begeistern lassen. Und das ist heute so geblieben. Aber als Kind konnte ich natürlich all diesen Enthusiasmus noch nicht in Formeln beschreiben oder gar technische Errungenschaften daraus ableiten. Das kam dann erst sehr viel später in dem Leben. Aber was mir Spaß macht daran, ist wirklich der Spaß daran, Dinge zu erfinden und die Menschheit mit Dingen zu beglücken, die gestern noch nicht da waren.
Das ist auf alle Fälle schon mal sehr spannend. Damit wir Sie noch ein bisschen besser kennenlernen, haben wir wie immer etwas vorbereitet. Das kennen die meisten wahrscheinlich schon aus einer der anderen Folgen. Und falls nicht, erklärt Julia mal, was wir jetzt vorhaben.
Genau, wir haben ein bisschen recherchiert und uns auf Sie zugeschnittene Entweder-Oder-Fragen überlegt. Die lesen wir jetzt vor und Sie müssen sich ganz schnell für eine Antwortmöglichkeit entscheiden. Anja legt einfach mal los mit den ersten Fragen.
Sie sind im Sauerland aufgewachsen und arbeiten inzwischen in Baden-Württemberg. Wandern im Sauerland oder auf der Schwäbischen Alb?
Sauerland.
Sie haben in den USA auch studiert und gearbeitet. Burger oder Chicken Wings?
Chicken Wings.
Schwimmen oder Radfahren?
Schwimmen.
Herr der Ringe oder Star Wars?
Star Wars.
Mehr Geld oder mehr Freizeit?
Oh, beides eigentlich nicht. Mehr Freizeit.
Mensch oder Roboter?
Mensch.
Telefonieren oder E-Mail?
Telefonieren.
Zum Termin, mit der Bahn oder dem Flugzeug?
Ich würde gern mit der Bahn, aber es ist das Flugzeug.
Im Unternehmen duzen oder siezen?
Duzen.
Homeoffice oder Büro?
Büro.
Das war's auch schon. Danke, Herr Ziemer. Da haben wir ja schon noch einen weiteren Eindruck bekommen.
Genau. Und mit den letzten Fragen der Schnellfragerunde sind wir ja auch schon mitten im ersten Thema. Unterschiedliche Arbeitskulturen. Welche drei Dinge braucht es denn Ihrer Meinung nach, um ein tolles Arbeitsumfeld für die Mitarbeitenden zu haben?
Also spannende Frage. Passt super in die Zeit, ja. Hat erstmal tief mit der Fragestellung zu tun, was motiviert mich jeden Tag oder uns oder meine Mitarbeiter aus dem Bett zu steigen, in die Firma zu kommen. Übrigens bin ich nicht ausschließlich nur für Büro. Homeoffice ist durchaus more than welcome, insbesondere in diesen Zeiten, wo man eben das private Leben und die Arbeitswelt zusammenbringen muss. Aber ich glaube halt, ohne gewisse Präsenzzeiten im Unternehmen funktioniert es halt auch nicht mehr, ja. Zurück zur Motivation. Ich glaube, was braucht es? Es braucht eine Firma, die den Mitarbeitern abseits von einem guten Gehalt, das muss natürlich stimmig sein, ja, eine Perspektive bietet, und zwar eine Vision, ja. Erstmal eine inhaltliche Vision. Warum ist ein Unternehmen am Markt tätig? Mit welchen Produkten treten wir am Markt auf? Warum tun wir das? Also der gesamte Purpose, ja, der Sinn und Zweck unseres Handelns, glaube ich, muss absolut klar sein, und das finden wir, ich spreche jetzt mal für meine Person, finde ich bei Trumpf jeden Tag aufs Neue wieder vor, ja. Also wir innovieren uns, wir bringen Produkte auf den Markt, ob es für die Elektromobilität, für den EUV, also für die extreme Ultraviolettlithografie im Halbleitermarkt sei, oder Werkzeugmaschinen, die irgendwelche Bleche zuschneiden. Das sind alles ganz tolle Dinge, die unsere Gesellschaft nach vorne bringen können und werden. Zweitens hat damit zu tun, glaube ich, wir sind natürlich als Technologen, haben eine ganz besondere Herausforderung als Technologieunternehmen. Ja, die Welt steht vor enormen Herausforderungen. Der Klimawandel, abseits der geopolitischen Krisen, die wir hier und dort sehen, wird uns bedrohen. Ja, der Klimawandel ist menschengemacht und ich glaube, wir haben eine Legacy. Wir müssen unseren Generationen eine bessere Welt hinterlassen, als wir sie jetzt gerade vorgefunden haben. Sind wir da schon gut? Nein, ich glaube nicht. Wir sind im Umdenkprozess. Aber ich glaube, wir müssen umschalten von einem Umdenkprozess auf einen Umhandlungsprozess. Wir müssen anfangen zu handeln, damit auch uns die Zeit nicht davonläuft. Und dort Technologie einzusetzen, das CO2-Problem hier auf diesem Planeten in den Griff zu kriegen, andere Probleme der Menschheit, Wasserknappheit, Hunger und dergleichen zu lösen durch technologische Lösungen, das sollte Ziel unseres Handelns sein. Da könnte ich jetzt noch ewig drüber sprechen, aber ich glaube, als erstes braucht es eine starke Motivation, einen positiven Purpose. Das zweite, die Arbeitskultur im Unternehmen. Sie muss kollegial sein. Flache Hierarchien sind wirklich wünschenswert. Man braucht eine Atmosphäre des sich äußern Könnens und des sich äußern Wollens. Ja, also Kritik muss erwünscht, erlaubt sein und muss auch dazu führen, dass sich ein Unternehmen verändert. Ja, ich meine, wir sind heute in sehr volatilen Zeiten draußen unterwegs. Die Geschwindigkeit nimmt rasant zu, die Komplexität nimmt rasant zu. Wir müssen es schaffen, in den Unternehmen die unterschiedlichen Facetten, die unterschiedlichen Fähigkeiten unserer Mitarbeiter so einzusetzen, dass wir im Sinne der Gesamtambition schnell nach vorne kommen. Also und da, glaube ich, ist erstmal flache Hierarchien, ein angenehmes Arbeitsklima, auch eine persönliche Beziehung zueinander. Deswegen auch das Du. Sie hatten mich gefragt, er, sie oder du. Ich bin ganz klar für das Du. Das Sie hilft auch nicht, wenn der andere gegenüber keinen Respekt hat. Ja? Dass man wirklich die Dinge, die Sachen in den Fokus rückt. Und last but not least, bisher habe ich einfach das Unternehmen und auch den Auftrag des Unternehmens in den Vordergrund gestellt. Denn natürlich braucht jeder Mitarbeiter für sich, seine Familie, eine Entwicklungsperspektive, zugeschnitten auf die jeweiligen Bedürfnisse. Es gibt denjenigen, der im Führungsbereich Karriere machen möchte, jemand, der eine Fachkarriere sucht. Ich glaube, da müssen wir als Unternehmen attraktiv aufgestellt werden, um unterschiedlichsten Personen unterschiedliche Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten, aber auch Freiräume zu schaffen, sich selbst verwirklichen zu können. Bringt mich zum Thema Innovation. Wenn man eine Entwicklungsmannschaft immer nur auf Produktentwicklung loslässt, die unmittelbar monetären Erfolg ausweist, dann wird man sich auf kurz oder lang das Wasser abgraben. Also man muss diesen Leuten auch Möglichkeiten bieten, Dinge auszuprobieren.
Um den Leuten die Möglichkeit zu geben, jetzt auch sich richtig zu entwickeln, muss man ja aber auch wissen, was sie wollen. Und Sie haben ja jetzt auch schon angesprochen, dass da eine offene Kommunikation wichtig ist. Sie sind ja jetzt schon länger Führungskraft. Welche Maßnahmen haben Sie sich denn überlegt, um einen guten Kontakt zu Ihren Mitarbeitern zu haben?
Also natürlich, das macht jede Firma, Zielvereinbarungsprozesse. Ja, man definiert am Jahresanfang ein Ziel. Man schwört sich gemeinsam auf Ziele ein, die man kurzfristig, mittelfristig, langfristig erreichen möchte. Das ist Standard. Das wird nicht ausreichen. Das haben wir auch immer wieder gemerkt. Feedback ist viel wichtiger. Wir führen zweimal im Jahr Feedbackgespräche, ja, mit unseren Kollegen und zwar über alle Führungsebenen hinweg, um auch zu verstehen, sind wir mit den Zielen, die wir mal vereinbart haben, immer noch on track? Die Welt dort draußen, ich hatte es gerade gesagt, bewegt sich viel, viel schneller, als wir uns innen manchmal ändern können. Ja. Und das führt dazu, und zwar Feedback aufzunehmen einerseits und auf der anderen Seite Feedback zu geben, das Netzwerk untereinander so zu schärfen, damit alle das gleiche Verständnis zum gleichen Zeitpunkt haben, in welche Richtung wir hier laufen müssen. Beim Thema Feedback könnte man viel drüber sagen, aber ich würde schon soweit gehen, das Feedback muss ehrlich sein. Gutes Feedback geben ist nicht immer einfach. Ja, loben ist relativ einfach, auch wenn es hier im Schwäbischen manchmal ein bisschen schwierig ist mit dem Lob. Ja, nicht geschimpft ist genug gelobt. Genau. Ja, also ich glaube schon, dass man viel loben sollte, wenn es angebracht ist. Das darf aber auf der anderen Seite nicht das Kritikgespräch kaschieren oder aushebeln, sonst kann man sich nicht verbessern. Ja? Also lange Rede, kurzer Sinn, Feedback, Feedback und nochmals Feedback.
Wir haben es ja schon erwähnt, Sie haben auch 4 Jahre in den USA gearbeitet. Dort ist die Arbeitskultur ja auch nochmal anders. Welche Unterschiede sind Ihnen denn besonders im Gedächtnis geblieben, sowohl im positiven als auch im negativen Sinn?
Ja, ich habe 4 Jahre, wie Sie richtig sagen, in New Jersey, Princeton, habe dort unsere Halbleiterfabrik verantwortet. Was war mir auffällig? Ich kannte das natürlich schon, die Gesellschaft und auch das Arbeiten miteinander, weil ich auch zuvor immer wieder in den USA war und unter anderem auch im Studium. Was ich aufgenommen hatte, war der gesamte Team Spirit in den USA, war enorm ausgeprägt. Ja, die Amerikaner, wir kennen es von den Ballsportarten, überhaupt von Sportarten, das sind Teamplayer. Einer für alle, alle für einen, ja, und so muss man die Amerikaner auch verstehen. Im Positiven wie im Negativen vielleicht auch manchmal. Das war so das, was mir am auffälligsten erschien. Ich hatte selten Alpha-Tiere in meinen Entwicklungsteams oder Produktionsteams oder auch in der Geschäftsleitung. Das war alles immer Teamebene. Wir haben das im Team erarbeitet. Das Gute wie das Schlechte. Ja, führte aber auch manchmal dazu, dass man so die Verantwortlichkeit bei einem kaum greifen konnte. Und daher habe ich doch gesehen in Deutschland, wo wir doch dann strikter, hierarchischer geführt waren, die Hierarchien nicht so flach waren wie in unserer US-amerikanischen Dependenz, dass es da, wenn es um Themenkomplex Verbindlichkeit, Verantwortungsübernahme ging, ein bisschen einfacher war als in den USA. Das war so eine Auffälligkeit. Ansonsten muss ich sagen, sind die Arbeitsweisen in den USA in diesem Tech-Bereich nicht so viel unterschiedlich. Ja, wir haben es mit Technikern, mit Ingenieuren, mit Physikern zu tun. Vom akademischen Mindset, also aus einer Analytik eine Synthese herbeizuführen, ticken die Menschen und die Mitarbeiter eigentlich sehr, sehr ähnlich. Es hat sich mehr so im Bereich des Führungsverhaltens ausdifferenziert. Das andere Thema, was mir aufgefallen war in den USA, das war die Political Correctness, die ganz anders ausgeprägt war. Dazu müssen Sie verstehen, in Princeton, wir hatten dann ein Cultural Melting Pot. Ja, wir hatten wirklich alle Kulturen dort versammelt. Weiße, Afroamerikaner, Inder, Koreaner, Chinesen, Japaner. Ja. Und diese zumindest mal hier in Deutschland, Ditzingen, im Hauptwerk, da sind wir kulturell noch nicht so breit gefächert, um das mal so auszudrücken. Da muss man natürlich, insbesondere wenn man die Geschäftsleitung dort innehat, sensibel sein. Das führt dann zu so Dingen, dass man keinen Weihnachtsbaum aufstellt zu Weihnachten, ja, sondern eben ein Holiday Tree, dass man Ostern als christliches Fest nicht über die Maßen zelebriert, um nicht andere Religionen dort zu benachteiligen. Ja. Das sind so Dinge, die mir dann aufgefallen sind, die einfach mit der Tatsache zu tun hatten, dass eben die USA als Einwanderungsland durchaus, und zwar in den meisten Unternehmen, kulturell und auch ethnisch viel breiter gestreut ist, als wir das hier mitunter heute in deutschen Standorten und Werken so erleben, insbesondere hier im Schwäbischen Land.
Können Sie bestimmt auch viel mitnehmen jetzt an Ihren aktuellen Standort und in Ihre aktuelle Arbeit, bei der sich ja, da wollen wir jetzt auch ein bisschen zu kommen, alles rund um die Lasertechnologie dreht. Heutzutage werden Laser ja fast überall genutzt. Sie helfen Smartphones, Robotern und Teleskopen beim Sehen, vermessen die Welt und haben sich in der Industrie vor allem auch als ein wichtiges Werkzeug etabliert. Kleiner Ausflug in die Geschichte. Einzug in die Industrie hielten Laser in den 1970er Jahren und Trumpf war daran ja auch nicht ganz unbeteiligt. 1979 wurde die erste Laserstanzmaschine vorgestellt und der erste eigens hergestellte Laser folgte dann im Jahr 1985. Wofür werden denn heute die Laser von Trumpf hauptsächlich genutzt?
Oh, das ist eine Frage. Ich versuche sie so kurz zu fassen, wie es eben möglich ist, sonst geht dieser Podcast in einen Teil 2, 3 und 4 über. Also, wo kommen wir her? Sie haben es richtig gesagt, 1960 wurde der Laser zum ersten Mal demonstriert, der erste Festkörperlaser übrigens, der erste Ammoniaklaser 1954 nach dem Zweiten Weltkrieg. Und wenn man sich von Hochtechnologien Entwicklungszeitfenster, also von erstmaliger Demonstration und Erfindung anguckt, bis zur industriellen Kommerzialisierung anschaut, dann müssen wir konstatieren, sind 20 Jahre Zeit bis zur Einführung als Industrieprodukt wenig Zeit. Also da muss irgendetwas Disruptives passiert sein mit dieser Technologie. Und Trumpf zu dem Zeitpunkt war eine Firma, die sich mit der Blechbearbeitung beschäftigt hatte, ja, in den 70er Jahren und auch davor. Stanzen, nibbeln, abkanten, ja, also wirklich mechanisches Trennen von Blechen, Zuschnitt von Blechen. Und wenn man das mechanisch macht, bleibt einfach ein Grat übrig. Und das kennen Sie, so ein Grat ist unschön, den muss man wegfeilen und dergleichen. Das ist nicht hochproduktiv, das dauert lange und ist auch nicht präzise. Der Laser hat zu dem Zeitpunkt einfach ermöglicht, einen gratfreien Blechzuschnitt zu ermöglichen. Und Trumpf war in diesen Jahren abhängig von einem US-amerikanischen Laserlieferanten. So ist Trumpf überhaupt zu dem Laser gekommen. Ist ja schon spannend, wie kann sich ein Maschinenbauunternehmen der Blechpatscherei plötzlich wandeln zu einem Laserhersteller, schlicht und ergreifend, Trump war nicht zufrieden mit der Qualität der US-amerikanischen Laser, hat das Thema dann selbst in die Hand genommen, ja, also verrückt, völlig crazy, ja, über Nacht zu entscheiden, also das ist nicht gut, jetzt machen wir das selber, und hat es wirklich geschafft, dann den damaligen CO2-Laser zur Industriereife zu entwickeln. Und was machen wir mit dem CO2-Laser? CO2-Laser zum damaligen Zeitpunkt ausschließlich für den 2D-Laserzuschnitt von Blechen oder für die Schweißapplikation. Der CO2-Laser hatte aber ein Problem. Er war nicht effizient im elektrooptischen Wirkungsgrad und er hatte ein Problem mit der Plasmaabsorption. Das heißt, wenn man ein Blech schneidet, wird irgendwann das Licht von der darüber hängenden Plasmadampfglocke absorbiert und man kann mehr Laserleistung nicht unmittelbar in Vorschub und Produktivität ummünzen. Das hat dazu geführt, dass aus dem industriellen Bereich der CO2-Laser, müssen wir uns gleich nochmal merken, der kommt gleich nochmal wieder, eigentlich auf dem absteigenden Ast war ab den 90er, 2000er Jahren und Trump vollkommen eingeschwenkt ist auf Festkörperlaserstrahlquellen bei 1 µ. Und mit diesen Quellen bei 1 µ machen wir heute Schweißen, Schneiden, Mikrobearbeitung. Ja, wir sind nicht nur im Hochleistungsstrahlquellensegment unterwegs, bei Hochleistungsapplikationen, sondern auch bei ultrakurzen Laserpulsen. Da machen wir die Strahlung so kurz, dass die Einwirkzeit das Werkstück gar nicht aufwärmen kann. Und damit können wir plötzlich Gläser schneiden, die eigentlich sonst transparent sind. Wir können Plastik schneiden, wir können damit markieren. Wir können dann diese ultrakurzen Pulse sogar in der Lichtintensität zu unermesslich hohen Pulsspitzenleistungen treiben. Ja, und damit völlig exotische Dinge tun, wie Sekundärstrahlquellen betreiben. Dazu kommen wir vielleicht gleich noch. Und das heißt, im Grunde genommen, der Laser ist ein Einwirkwerkzeug heute in allen Belangen. Wir bringen Photonen auf ein Werkstück und lassen es wechselwirken und können damit allerhand der Materialbearbeitung vornehmen. Wir können dort Gläser im Displaymarkt schneiden. Wir können Materialien umkristallisieren, damit plötzlich Transistoren aufgewachsen werden können. Und nochmal vielleicht zu dem CO2-Laser, weil ich es gerade angedeutet hatte. Er war eigentlich verschwunden. Er war der Dinosaurier in den 2000er Jahren der Lasertechnik, weil wir eben die Strahlung aufgrund seiner Wellenlänge nicht mehr in das Werkstück einkoppeln konnten. Und genau dieser Laser hat eine Renaissance in den letzten Jahren erlebt. Wir haben diesen Laser zu allerhöchsten mittleren Leistungen ausgebaut. Und mit diesem Laser schießen wir heute auf kleine Zimttröpfchen bei ASML. Das ist ein großer Stepper-Hersteller von Lithografie und Belichtungssystemen für die Lithografietechnik im Halbleitermarkt. Und mit eben diesem Laser überführen wir kleine Zimttröpfchen 50.000 Mal pro Sekunde in den Plasmazustand. Und dann rekombinieren die Atome mit den Elektronen und emittieren dann Licht bei 13,5 Nanometer. Und mit diesem kurzwelligen Licht werden dann bei den Halbleiterherstellern die neuesten Chip-Generationen für KI etc. pp. Bereitgestellt. Also das ist so eine nette Anekdote. Ja, totgesagte leben länger. Der CO2-Laser, der als Working Horse im industriellen Manufacturing eigentlich ausgedient hatte, hat seine Renaissance erlebt im Bereich des EUV-Geschäfts. Und das ist doch toll, sowas zu erleben.
Auf alle Fälle. Und hat sich das vielleicht auch auf die wirtschaftliche Situation für die Lasertechnikbranche ausgewirkt? Wie hat sich die denn in den letzten Jahren entwickelt? Und in welchen Bereichen sehen Sie denn den stärksten Wachstum?
Ja, ganz unbedingt. Also anknüpfen vielleicht jetzt einmal an das letzte Thema, die EUV. EUV steht übrigens für extrem ultraviolettes Licht. Das ist mittlerweile ein Bereich, der Umsatzvolumen in der Größenordnung einer Milliarde rankommt, ja, also ist ein substanzieller Bereich bei Trumpf geworden. Natürlich gibt es da auch nur einen Kunden, wie wir alle wissen, das ist ASML. Aber das ist ein Geschäft, was auch die nächsten 10 Jahre sicherlich noch sehr prosperieren wird, ja, weil eben die Nachfrage nach diesen hochkomplexen High-Performance-Chips, die nimmt eigentlich nur noch zu. Ein anderer Wachstumsbereich, den wir heute sehen in der Lasertechnik, ist die Elektromobilität. Ja? Und da sind wir wieder eben beim Thema Generationenproblem und Verantwortung unserer Firma gegenüber den Klimazielen. Wir werden irgendwie es schaffen müssen, die Emissionen von Fahrzeugen runterzubringen. Und wir befinden uns ja inmitten der Transformation vom Verbrenner zur Elektromobilität. Ich möchte das gar nicht in allen Facetten hier heute diskutieren, das wird zu lang führen. Aber was tun wir da genau? Unsere Laser gehen in die Batteriefertigung rein. Wir sind mit unseren Lasern im Zuschnitt von Anoden- und Kathodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien, aber auch im Schweißen der prismatischen Zellen, im Aufbau der Modulpacks und im ganzen Batteriebody. Also von A bis Z sehen wir, dass das elektrische Automobil heute integriert mehr Schweißnähte beinhaltet als ein Verbrennerauto. Und das treibt uns natürlich nach vorne. Ne? Führt aber auch zu potenziellen Konfliktfeldern oder Problemstellungen. Denn wie wir alle wissen, ist die Batterietechnik heute fest in chinesischen Händen dort verankert. Und das heißt, wir müssen als globaler Player eben auch in China uns positionieren. Dann der Bereich der Ultrakurzpulslaser, die wir heute bereits einsetzen, um Gläser zu schneiden oder organische LED-Displays und vieles mehr, Stents in der Medizintechnik bis hin zur Augenheilkunde, in der wir aktiv sind. Wir haben diese Ultrakurzpulsstrahlquellen eben zu immer höheren Pulsenergien gesteigert und zu immer höheren Pulsspitzenleistungen. Und mit diesen Lasern ist jetzt etwas möglich. Wir nennen das Secondary Sources, wenn ich dazu überleiten darf. Das sind Sekundärlichtquellen. Wir nutzen gar nicht die Strahlung dieser Ultrakurzpuls-Hochintensitätslaser selbst, sondern wir schießen mit diesen Lasern auf Materialien, ich sage jetzt mal Metalle, ja, Flüssigmetalle, ja, so ähnlich wie beim EUV. Und generieren damit Röntgenlicht beispielsweise. Da kann man sich fragen, was macht man denn mit so einer Quelle Röntgenlicht? Mehrere Dinge. Wir übertragen die hochdynamischen Zeiteigenschaften, kurze Pulsbarkeit, extrem gute Strahlqualität, eben von dem Wellenlängenbereich 1 Mikrometer in den Bereich der Röntgenstrahlung. Und damit erhoffen wir uns eine Diagnostikquelle, zum Beispiel für die Medizintechnik oder auch für die Analytik in der industriellen Messtechnik, zur Verfügung zu stellen, mit der bei höchsten zeitlichen Auflösungen allerkleinste Raumdimensionen aufgelöst werden können. Das heißt, wir gehen da schon wieder einen Schritt weiter.
Damit sind wir ja auch schon voll im dritten Thema, nämlich diesem einen Zukunftsfeld, das Sie bei Trumpf sehen, den Sekundärstrahlquellen. Sie haben jetzt auch schon erklärt, worum es dabei geht. Wir haben ein Zitat von Ihrem Vorgänger Christian Schmitz gefunden, der mal gesagt hat, Sekundärstrahlen haben das Potenzial, Forschung, Medizin und Industrie zu revolutionieren. Wir haben jetzt schon rausgehört, Sie sind auch der Ansicht. Warum ist das denn so?
Ja, das ist eine, also first of all, stimme ich dem meines Vorgängers uneingeschränkt zu. Alles andere wäre unopportun. Aber warum ist das so? Wenn Sie mal heute sich anschauen, was für Strahlung abseits des normalen Laserlichtes wir brauchen. Ja, also es gibt Lichtstrahlung, ja, also da braucht man kurzwellige Strahlung im Röntgenbereich. Es gibt so Trends, alles wird kleiner. Quanten, Mikroprozessoren, alles wird kleiner. Ich mache es bewusst so trivial. Ja? Wir brauchen mittlerweile Auflösungsgrößen in der Größenordnung Nanometer. Ja? Die neuesten Computerchips, die hergestellt werden, haben mittlerweile eine Knotenbreite von nur 2 Nanometer. Da passen gerade mal 10 Atome noch nebeneinander. Also in dem Kontext, alles wird kleiner, brauchen wir auch für die Diagnostik immer besser auflösende Instrumente und immer kürzere Wellenlängen, um diese Instrumente am Ende bedienen zu können. Und da zeichnen sich im Licht, also bei Photonen, das sind die Lichtteilchen, durchaus Quellen aus im EUV-Bereich, im weichen Röntgenbereich bis in den harten Röntgenbereich. Warum ist das heute möglich? Weil die Laserstrahlquellen, haben wir die Laserstrahlquellen wirklich zu der Performance gezüchtet, dass das möglich ist. Sie sind industrialisiert, also diese Laser sind keine Laborspielzeuge mehr, sondern sie sind Turnkey-Systeme. Man kann sie einschalten und sie funktionieren. Und sie sind günstig geworden. Ja? Und wenn eins sich bewahrheitet hat mit dem Laser, ist, je günstiger die Strahlquelle wurde, desto mehr hat sie sich in den Märkten durchgesetzt. Je mehr sie sich in den Märkten durchsetzen konnte, desto mehr kamen die Stückzahlen, und so billiger wurden die Quellen und so weiter und so weiter. Die Economy of Scale trieb den Cost down bei den Lasern und das gilt auch für die Hochintensitätslaser, für diese Applikation bei den Secondary Sources. Und damit ist es rein ökonomisch überhaupt erst sinnvoll geworden, über so etwas nachzudenken. Ja, diese Ideen gibt's ja nicht erst seit gestern, sondern schon seit den 70ern, 60er Jahren. Aber wir sind halt heute dort, das umzusetzen. Aber wir hören dann bei diesen Photonenquellen, Röntgenquellen, EUV-Quellen nicht auf. Wir können mit den Lasern noch verrücktere Dinge machen. Wir können sogar Elektronenteilchenstrahlen generieren, ja, wofür man typischerweise sonst große Forschungsinfrastrukturen benötigt, wie das DESI. Nun will ich nicht damit proklamieren, dass wir heute mit einem Laser, der in ein Wohnzimmer passt, das deutsche Elektronensynchrotron ersetzen könnten. Das wird nicht funktionieren. Aber wir sind schon so ein Stück weit. Sie können heute es schaffen, auf einem Labortisch mit einem Laser die Elektronen bis nahezu der Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen und zumindest mal die Anlaufstrecke für einen Elektronenspeicherring, der typischerweise vielleicht 1 Kilometer, 3 Kilometer lang ist, deutlich zu reduzieren auf Wohnzimmergröße bei deutlich geringeren Kosten. Und wenn wir mal daran denken, was hat denn ein DESI, ein Elektronenspeicherring und eine Synchrotronstrahlquelle zu tun mit meinem täglichen Leben? das Covid-Virus. Die Proteinstruktur des Covid-Virus wurde am DESI entschlüsselt. Und dafür brauchen wir so kurzwellige Strahlung. Und wenn uns das demnächst eben laserassistiert viel günstiger bei hoher Dynamik möglich ist, umso besser. Erlauben Sie mir ein letztes Beispiel. Die Teilchen werden jetzt immer schwerer. Wir haben die Lichtteilchen, also kurzwellige Lichtteilchen, die wir aus Lasern generieren können. Die Elektronen, das nächste sind Protonen und Neutronen. Was kann man denn mit beschleunigten Protonen machen? Ja, also wir müssen sich vorstellen, man schießt mit dem Laser auf irgendwas drauf, es entstehen beschleunigte Protonen. Damit kann man potenziell in der Zukunft die Tumortherapie vorantreiben. Und wenn man diese Protonen wiederum nimmt und dort über Überwandlungsmechanismen Neutronen generiert, dann hätten wir eine Laserquelle, die auf Knopfdruck Neutronen liefern würde. Das wäre fantastisch, denn Neutronen sind Zauberteilchen. Ja, mit Neutronen kann man sehr materialspezifisch durch Behältnisse wie radioaktive Behälter, dicke Betonwände durchgucken und schauen, was im Inneren ist. Und genau an diesen Visionen arbeiten wir gerade.
Das sind auf alle Fälle spannende Zukunftsaussichten. Und da ist ja auch der Nachwuchs gefragt. Was würden Sie denn jungen Ingenieurinnen und Ingenieuren, Wissenschaftlern empfehlen, die in der Lasertechnikbranche Fuß fassen möchten?
Also meine erste Empfehlung ist, be curious your lifetime on. Ja, also seid neugierig, seid immer rastlos, ja, denkt immer weiter, lernt. Ich auch heute, ich habe immer noch nicht ausgelernt und es gibt immer wieder Neues zu entdecken, ja. Und irgendwann muss man ja seinen Rucksack mal packen mit dem gesamten Verständnis, was man an der Uni in den Physikkursen oder auch als Postdoc oder als Doktorand so aggregiert hat. Es gibt immer zwei gute Wege, in den akademischen Laufbahn zu gehen, um neue Visionen von morgen zu treiben. Das tun wir in der Industrie auch. Ich würde mir wünschen, wenn wir viele, viele Absolventen bekommen, die mit ihrem neuen Wissen, ob das in den Quantentechnologien, vielleicht Fusionstechnologien, das ist ja ein Thema, was heute intensiv diskutiert wird, wenn die mit ihrem frischen Knowledge in unsere Firmen kommen, um uns zu zeigen, was alles möglich ist, wo es hingehen soll in Zukunft. Und das vor allen Dingen dann ausprobieren und am Ende auch umsetzen.
Auf alle Fälle. Da haben wir jetzt ja eine ganze Menge in der letzten halben Stunde gelernt. Ich fasse es jetzt mal ganz, ganz kurz zusammen. Und zwar, Mitarbeitende brauchen auf alle Fälle nicht nur ein gutes Gehalt, sondern auch eine Perspektive im Unternehmen, unter anderem auch ein angenehmes Arbeitsklima und eine gute Feedback-Kultur. In den USA hat sie vor allem der Team-Spirit begeistert, der da in den Unternehmen herrscht. Bei den Lasern hat man gemerkt, da gibt es noch sehr viel Potenzial und es gibt die unterschiedlichsten Anwendungen und zum Beispiel in der E-Mobilität ist da noch einiges möglich. Die Sekundärstrahlquellen haben das Potenzial, die Forschung, die Medizin und die Industrie zu revolutionieren. Und da dürfen wir uns noch auf einiges freuen.
Unbedingt.
Ja, danke Anja für deine Zusammenfassung. Dank anderer Interviews wissen wir, dass Sie, Herr Ziemer, ein begeisterter Sportler sind. Welche Erfolgsfaktoren aus dem Sport können denn in ein Industrieunternehmen übertragen werden?
Also der Team Spirit, ja, für diejenigen, die Teamsportarten lieben, ja, unbedingt. Ich glaube, wer in einem Fußballteam, Handballteam, Volleyballteam, was auch immer, vielleicht auch Wasserballett, ja, schon zusammengearbeitet und gespielt hat, hat viel für seinen zukünftigen Werdegang in einem Unternehmen verstanden, weil es geht nur noch mit Teamplay. Wir kriegen diese Komplexität nur noch mit Teamplay geschultert und gehandelt. Auch die besten Führungskräfte übrigens, die wir haben, sind gute Sportler. Ja. Viele haben in früheren Phasen waren Fußballkapitän oder haben eine kleine Fußballmannschaft später geleitet, als sie selber nicht mehr so aktiv spielen konnten. Ich glaube, es ist eine gute Voraussetzung. Das andere, neben Team Spirit, Ausdauer. Er bringt mich vielleicht zu mich, ich bin Ausdauerathlet, ja, also ambitioniert, nicht professionell, natürlich nicht. Ich mache Triathlon auf der Langdistanz. Ja, wenn man so einen Langtriathlon macht, ja, man ist da schon mal so 10-11 Stunden unterwegs den ganzen Tag. Und das läuft auch nicht alles so super immer. Ja, und da muss man sich durchbeißen. Beim Schwimmen, da kann es sein, dass man Krämpfe kriegt. Beim Radfahren möchte man am nächsten Berg das Ding in die Ecke schmeißen. Und man muss aber weitermachen. Und auf dem Marathon, naja, muss ich auch nicht sagen, läuft auch nicht immer alles ganz rund. Und dann hat man diese Tage, da läuft das Ding aber ganz rund. Ausdauer. Ausdauer braucht's hier in unserem Job. Die Dinge, die wir entwickeln, die entwickeln wir nicht über Nacht. Das sind Programme, Secondary Sources. Wir hatten es ja, ich hatte heute wenig zu den Themen meines Kollegen gesagt aus den Werkzeugmaschinen. Wirklich ausdauernd anhaltend bei den Themen dranbleiben, auch wenn es Rückschläge gibt. Ich glaube, das ist wichtig. Aber auch, man muss auch manchmal dann aufgeben können, wenn es wirklich keinen Wert mehr hat. Das gehört auch dazu.
Das ist doch auch ein schöner Schlusssatz. Vielen Dank, Herr Ziemer, dass Sie heute unser Gast waren bei Industry Insights und uns so viele interessante und unterschiedliche Einblicke gegeben haben.
Sehr gerne. Vielen Dank für das Gespräch.
Julia, magst du unseren Zuhörenden noch erzählen, wo sie weitere Infos zum Podcast finden?
Na klar, alles Wichtige zu Hagen Ziemer, Trumpf und den Themen des Podcasts gibt es auf unserer Webseite produktion.de/podcast. Dort finden Sie auch alle bisherigen Folgen von Industry Insights.
Wir haben zum Beispiel auch schon über Kreislaufwirtschaft, New Work und Maschinenbau und Innovationsmanagement gesprochen. Hören Sie rein.
Wenn Sie Anregungen haben, können Sie uns gerne schreiben. Unsere E-Mail ist podcast@mi-connect.de. Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Auch die nächste Folge wird wieder spannend. Wir sprechen mit Isabel Grupp, Chefin des Kunststoffherstellers Plastromeyer und laut Handelsblatt eine der Top 50 Unternehmerinnen Deutschlands.
Abonnieren Sie den Podcast, um die neue Folge nicht zu verpassen. Bis dahin, Ihre Julia Dusold
und Anja Ringel.